Bevor es jetzt gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. Heute beginnt die Sommerzeit. Also wenn ihr jetzt gerade erst aufsteht, dann einfach die Uhren einmal alle eine Stunde nach vorne stellen. Vielleicht hat aber auch der ein oder andere eine Uhr, wie ich zum Beispiel in der Küche oder im Bad, die sich ja nicht automatisch nach vorne stellen, dann müsste ich hier einmal selbst den Zeiger nach vorne drehen. Ansonsten, Smartwatches und Handy drehen sich natürlich von alleine und stellen die richtige Uhrzeit ein. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge von unserem Podcast Frühstücksgeflüster. Heute einen Gast bei mir in der Sendung, denn nächste Woche ist sie wieder zurück, unsere liebe Annika. Und während ihr jetzt diese Folge am Sonntag hört, ist sie bereits schon wieder in Deutschland. In diesem Sinne, liebe Annika, welcome back. Ich freue mich schon sehr auf deinen Bericht nächste Woche über Nepal. Aber was ich von den Bildern bisher auf Instagram gesehen habe, es war einfach ein traumhafter Urlaub. Bevor ich gleich in das Gespräch mit meinem heutigen Gast gehe, möchte ich nochmal kurz auf eine Frage zurück, die ich euch ja letzte Woche gestellt habe, nämlich um den Dönerpreis ging es da. Ich habe euch ja gesagt, dass die Preise beim Döner ansteigen und wollte wissen, ob ihr das auch so wahrgenommen habt. Haben uns Leute geschrieben, haben gesagt, ja, haben sie auch schon mitbekommen, der Dönerpreis ist gestiegen, also nichts mehr mit Döner für 3, 4 Euro, jetzt Döner für 6, 7 Euro. Ja, wir sind einfach mal gespannt, wo die Reise beim Dönerpreis hingeht. Zwei meiner heutigen Themen befassen sich mit unserer lieben Hauptstadt, mit Berlin, und ich würde die beiden Themen tatsächlich unter der Frage zusammenfassen, wie verändert sich Berlin? Und das dritte Thema, ich habe wieder eine Statistik für euch dabei, aber bevor ich damit anfange, natürlich wieder zuerst unsere Kategorie Unnützes Wissen. Heute geht es um das Glücksspiel, genauer gesagt ums Lottospielen, denn die Lottokugeln sind eigentlich bemalte Tischtennisbälle. Ja, also auch wieder Wissen habe ich nicht gewusst. Die Frage ist, für was braucht man das? Aber naja, unnützes Wissen halt. Ich kann wieder nur sagen, danke liebe Annika für dieses tolle Buch und dass wir jede Woche mit einem weiteren unnützen Wissen bereichert werden. Die Statistik aus dem Jahr 2024 befasst sich mit den Mogelpackungen des Jahres. Auf dem vierten Platz ist Dove Duschcreme von Unilever. Hier ist weniger Inhalt, aber dafür ist der Preis fast doppelt so viel wie die vorherige Packung. Auf dem dritten Platz ist das Cremissimo Bonbon Vanille. Hier gab es eine Änderung im Inhalt, nämlich von 1300 Milliliter ist es geschrumpft tatsächlich auf nur noch 900 Milliliter, aber der Preis dafür ist natürlich gleich geblieben. Die Silbermedaille bekommt das Lebensbaum-Tomaten-Gewürzsalz von Ulrich Walter. Auch hier ist der Inhalt geschrumpft von 150 Milligramm auf 80 Gramm, na sag mal, und der Preis ist um 1 Euro teurer geworden. Auf Platz 1 die Goldmedaille bekommt der Granini-Trinkgenuss Orange. Hier wurde Inhalt pro Flasche halbiert und... jetzt kommt es, das wäre ein Thema für Sabine und Christian von Körperbewusstsein, die waren ja auch schon bei uns zu Gast, denn beim Granini Trinkgenuss Orange wurde das Ganze durch Zuckerwasser ersetzt. Ja, also immer schön aufpassen, was ihr kauft, und solltet ihr in der nächsten Zeit, ja, wahrscheinlich ist man wahrscheinlich eher so bei Cremissimo Vanille oder bei Dove Duschcreme, da schaut doch einfach mal nach, weil, ja, also mir geht es tatsächlich immer so, ich achte immer gar nicht drauf, ich kaufe es einfach, weil ich es halt brauche, und immer erst durch solche Statistiken wird mir dann bewusst, okay, was wurde, hat sich jetzt wirklich geändert, wo wurde man fair, ihr wisst schon was. Wie verändert sich Berlin? Die nächsten zwei Themen befassen sich mit unserer Hauptstadt. Und ja, ich finde, die passen da tatsächlich ganz gut zu der Fragestellung. Nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland gibt es eine Wohnungsnot. Letztes Jahr wurden 260.000 Wohnungen fertiggestellt. Im Jahr davor, also 2023, waren es noch 294.400 Wohnungen. Und für dieses Jahr ist prognostiziert nur noch 230.000. Im Koalitionsvertrag der alten Parteien, SPD, Grünen und FDP, da war eigentlich vereinbart, dass jährlich 400.000 Wohnungen gebaut werden sollen. Aber gut. Ja, man sieht es natürlich auch gerade gut in den Großstädten oder wenn man dann hier oder ich abends dann immer mit den Hunden Gassi gehe und man läuft hier so durch die Straßen, dann ist es immer ganz lustig, wenn man dann so Massenbesichtigungen sieht und hier 20, 30, 40 Leute vor den Wohnungen stehen, um die sich anzuschauen und ja, einen guten Eindruck zu machen, um die zu bekommen. Also ja, eine Wohnung zu finden in der heutigen Zeit ist tatsächlich nicht mehr so ohne. Vielleicht hat ihr der ein oder andere in der letzten Zeit eine Wohnung gesucht und auch eine gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Zieht bitte erstmal nicht so schnell aus. Falls ihr aber eine Wohnung gerade sucht, dann drücke ich euch ganz, ganz, ganz dolle, ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr schnell eine Wohnung findet. Nicht nur Wohnungsnot gibt es in Deutschland, auch vor allem natürlich in den Großstädten wie hier in Berlin, aber auch bei uns in der Hauptstadt. Ich habe mir jetzt mal ein Beispiel hier rausgepickt, zum Beispiel Brötchen sind jetzt 33% teurer als im Jahr 2020. Die Lebenshaltungskosten hier bei uns in Berlin und Brandenburg sind in den letzten 5 Jahren wirklich extrem gestiegen. Im Dezember letzten Jahres waren die Preise hier bei uns demnach 19,8% und in Brandenburg 22% teurer als noch im Januar 2020. Überdurchschnittlich mehr kosten Lebensmittel und Dienstleistungen. Es gibt aber natürlich auch noch eine positive Nachricht dafür bei uns in der Hauptstadt, denn wir haben wieder mehr Touristen. Rund 12,7 Millionen Touristen haben im vergangenen Jahr unsere Hauptstadt besucht. Das waren etwa 5% mehr Touristen als 2023, wie jetzt der Tourismusverband mitgeteilt hat, nämlich Visit Berlin. Erstmals seit 2019 verzeichnet auch das Gastgewerbe demnach mehr als 30 Millionen Übernachtungen. Ich bin wirklich froh, dass es jetzt nach Corona wieder einigermaßen, ja, in normale Bahnen läuft, sage ich jetzt mal, wobei Corona jetzt natürlich auch schon eine Zeit her ist. Aber ja, mal schauen, wo das in den nächsten Jahren so hingeht. Ich freue mich auf jeden Fall für den Tourismusverband, für den Gaststättenverband und ja, jeder von uns mag ja reisen und ich bin auch gespannt, wo die nächsten Reisen bei mir hingehen außer Korsika und freue mich jetzt schon erstmal auf den Bericht von Annika in der nächsten Woche. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben heute wieder jemand bei uns zu Gast, dessen Beruf ja auch schon wichtig ist, wichtig sein kann. Wir hatten ja letzte Woche Patrick bei uns als Facharzt im Bereich Gynäkologie und heute haben wir einen Logopäden bei uns. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Martin.
Vielen Dank. Freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ich bin gespannt, was du uns heute so über den Bereich der Logopädie erzählst, denn ich bin ehrlich, ich hatte bisher mit dem Bereich noch so gar keine Erfahrung. Also ich weiß nur, weil wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre, du hast ja auch schon mal so ein bisschen was erzählt, wie wir mal unterwegs waren. Das Einzige, was ich mir tatsächlich merken konnte, dass es gar nicht nur ums Sprechen geht. Die Logopädie hat ja oder ist ja noch viel breit gefächerter, sage ich jetzt mal. Und ich würde einfach heute mal so im Lauf des Gesprächs so die einzelnen Schritte von der Ausbildung bis heute, wie du arbeitest, einfach mal durchgehen. Aber vielleicht kannst du erstmal so grob allgemein sagen, mit was sich die Logopädie beschäftigt oder was ein Logopäde überhaupt macht.
Genau, wie du gerade gesagt hast, vollkommen richtig. Es geht nicht nur ums Sprechen, es geht um vieles weiteres. Und zwar sagt man beim Logopäden auch, dass wir Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapeuten sind. Jetzt denkt der eine oder andere vielleicht, Sprechen und Sprache ist so das Gleiche. Nein, tatsächlich nicht. Beim Sprechen geht es um die Motorik. Sprich alles, was ich mit dem Mund mache, mit der Zunge, die Laute, die ich bilde, das ist das Sprechen und Sprache ist das, was vorgelagert ist, was im Kopf passiert. Also wenn ich schon überlege, was will ich denn überhaupt sagen oder wenn ich nach einem Wort suche, Das kennt ja wahrscheinlich jeder, dass man irgendwie mitten im Erzählen merkt, oh, jetzt habe ich gerade einen Hänger, was wollte ich jetzt sagen? Mir fehlt das richtige Wort. Das sind solche Dinge, das ist eben die Sprache, so die Sprechplanung könnte man auch dazu sagen. Dann geht es, wie gesagt, auch um die Stimme, also wie Stimme gebildet wird. Das ist auch ein ganz besonderer Teil unserer Arbeit, denn bei der Stimme oder bei Menschen, die einen Stimmtherapeuten aufsuchen oder die Logopädie aufgrund ihrer Stimmproblematik aufsuchen, das sind keine Patienten, das sind Klienten in der Regel, denn diese Patienten oder diese Menschen kommen gar nicht unbedingt als kranker Mensch zu dir, sondern einfach, weil sie ihre Stimme anders einsetzen oder nutzen möchten. Also es ist gerade bei Sprechberufen, wie zum Beispiel Moderatoren, bei Schauspielern, aber auch bei Lehrern, Maklern, also Menschen, die in ihrem Alltag sehr viel sprechen, wird dann mit ihnen trainiert, ihre Stimme möglichst effektiv zu nutzen, sie nicht zu überbelasten. Wir haben aber auch Patienten, die mit Transsexualität zu uns kommen. Also wenn jemand als im Körper eines Mannes geboren ist, aber sich als Frau fühlt oder eben noch andersrum, wenn man im Körper einer Frau geboren ist und sich als Mann fühlt, dann bekommt man zwar Hormone, damit sich vieles organisch ändert, aber nach dem Stimmbruch bei einem erwachsenen Mann ist eigentlich damit Hormonen nicht mehr so viel zu tun. Und um eben die Stimme nicht fehl zu belasten, kann man mit einem Logopäden daran arbeiten, dass die Stelle weiblicher, femininer klingt. Und genauso geht es natürlich auch, wenn man eine Operation zum Mann hat, dass man die Stimme tiefer, dunkler, markanter klingen lassen kann.
Also das
Genau.
wusste ich jetzt auch alles nicht, weil ich habe tatsächlich immer nur gedacht, dass zu dir kommen Klienten, das habe ich schon mal das Erste, was ich gelernt habe, dass nur Klienten kommen, die wirklich Sprechprobleme haben. Aber ist ja anscheinend nicht so der Fall.
Nein, also wie gesagt, und das war jetzt auch nur drei Viertel. Wir haben noch die Schluckpatienten. Das sind Patienten, die einfach im Schluckakt Probleme haben. Vor allem nach Schlaganfällen sind das Patienten oder Patienten mit Schädelhirntrauma, dass einfach die Nerven nicht mehr so den Schluckakt ansteuern und ausführen können, wie er ursprünglich geplant ist von der Natur. Und dann arbeiten wir mit den Patienten daran, dass sie eben wieder vernünftig schlucken können, dass sie wieder Nahrung zu sich nehmen können oral. Allerdings gibt es auch Patienten, bei denen es einfach durch einen Schlaganfall so vieles im Gehirn kaputt, dass man diese Patienten einer oralen Versorgung oder einer oralen Ernährung nicht mehr versorgen kann. Dann müssen wir mit den Ärzten sprechen, dass da eine sogenannte PEG gelegt wird, also ein künstlicher Mageneingang, und die Patienten darüber versorgt werden, dass einfach eine orale Ernährung nicht mehr möglich ist.
Ja, Mensch, ist es zum Anfang jetzt schon mal allgemein, mit was du dich so in deinem Alltag befasst. Aber ich glaube, wir fangen erstmal den Schritt noch von vorne an. Es geht ja, wir fangen mit der Ausbildung an. Das wäre schon die erste Frage. Ausbildung oder Studium?
Tatsächlich ist es eine Ausbildung, eine dreijährige Ausbildung. Bei mir ist es schon ein paar Jahre her. Damals war es so, dass ich glaube, nur noch Deutschland es als Ausbildung angeboten hat. In anderen Ländern ist es schon ein Studium. Inwieweit Deutschland sich da schon bewegt hat, weiß ich nicht. Momentan ist es noch eine Ausbildung. Ob das in den nächsten Jahren geändert wird, das weiß ich nicht. Aber in vielen Ländern oder ich glaube, soweit ich weiß, in allen Ländern ist es ein Studium. Hier in Deutschland eine dreijährige Ausbildung, bei der man aber im Anschluss auch einen Bachelor in Logopädie machen kann oder in Linguistik, aber die Ausbildung muss zuerst absolviert werden.
Und was sind so Bestandteile von der Ausbildung?
Ganz viel, also natürlich die einzelnen Störungsgebiete der Logopädie, wie gesagt, alle Sprechsprach-, Stimm- und Schluckstörungen, dann aber auch viel medizinische Sachen. Also wir hatten Vorlesungen in Anatomie, Physiologie, in Hals-, Nasen-, Ohren-Heilkunde, Kieferorthopädie und Kieferchirurgie. Wir hatten Neurologie natürlich, das war ein ganz wichtiger Teil, Psychiatrie. Wir hatten aber auch Pädagogik, Sonderpädagogik, Pädiatrie, Neuropädiatrie, Soziologie, also es sind unwahrscheinlich umfassende und breit gefächerte Ausbildungen.
Kann man ja schon fast sagen, dass du halber Arzt bist, oder?
Tatsächlich sagt man, dass Logopädie ein medizinischer, nicht ärztlicher Beruf ist, ja.
Okay. Ach, krass. Und wenn du dann mit der Ausbildung fertig bist, dann ist ja sicherlich so, dass du nicht gleich von jetzt auf gleich in der Praxis alleine irgendwie Klienten hast. Wie geht es nach der Ausbildung weiter?
Doch, tatsächlich ist es so.
Ja?
Du kannst
Okay.
sogar nach der Praxis, nach der Ausbildung direkt auch sich selbstständig machen, eine Praxis eröffnen. Ob man das möchte, lasse ich mal dahingestellt, weil viele Sachen man ja in der Ausbildung nicht lernt, die man für die Selbstständigkeit braucht. Und das finde ich dann immer ein bisschen sehr riskant, sich mit dem auch noch zu belasten. Aber doch, du hast in der Ausbildung, betreust du auch Patienten und Klienten in den verschiedensten Störungsgebieten. Da wird über Supervisionen dann natürlich auch ein Feedback gegeben von den Lehrlogopäden und von den Ärzten. Und du kannst dann nach der Ausbildung direkt in den Beruf einsteigen und eigenständig Patienten behandeln.
Hast du auch mal Situationen, Momente, bei denen du im Krankenhaus irgendwie tätig bist oder läuft alles über die Praxis?
Nein, also es ist auch im Krankenhaus und auch in Reha-Einrichtungen ist Logopädie stark vertreten, eben wie ich schon gesagt habe, bei Schlaganfällen zum Beispiel, gerade bei frischen Schlaganfällen. Also ich habe einige Zeit in einem Krankenhaus in Bayern gearbeitet und dort war es manchmal so, dass ich Feierabend machen wollte, schon mich umgezogen hatte und plötzlich kam der Anruf von der Notfallambulanz, ob ich nochmal schnell einen Patienten angucken könnte, der eben gerade mit dem Schlaganfall eingeliefert worden ist und dann springt man natürlich auch, ne? Oder wenn jemand auf der Intensivstation liegt, wird er auch sehr, sehr häufig gesehen, mehrmals am Tag manchmal sogar einfach. Man muss ja auch schon mal schauen, wann ist der Patient in der Lage überhaupt, die Therapie wahrzunehmen. Gerade eben auf der Intensivstation ist das nicht immer so ganz einfach. Und ja, ansonsten in Reha-Einrichtungen sind wir auch vertreten, genau.
Okay. Und in welchem Alter, sag ich mal, hast du jetzt deine Klienten am meisten? Sind es eher Kinder, Jugendliche oder eher schon Erwachsene oder Ältere?
Ich kenne da jetzt keine genauen Zahlen, aber ich würde mal behaupten, dass 95% der Patienten in der Logopädie Kinder sind.
Okay.
Vielleicht
Findest
ist
du.
95 ein bisschen hochgegriffen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Anteil von Kindern und auch Jugendlichen, ja.
Also ich meine, was man ja auch immer so lustigerweise in der Gesellschaft hört und mitbekommt, dass man immer sagt, so ja, die Kinder können heute nicht mehr richtig sprechen aufgrund von Tablet, Smartphone etc., weil man sie halt schon wirklich gefühlt, die Kinder werden geboren und schon haben sie ein Handy. Denkst du, dass das ein Problem sein könnte oder könnten die Probleme auch anderer Natur sein?
Puh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, so diese sozialen Medien sind ein zweischneidiges Schwert. Das ist natürlich nicht schön, wenn das Kind nur über soziale Medien, ich sag mal, Sprachinput erhält. Also es ist wichtig, sich mit seinem Kind hinzusetzen, gemeinsam Bilderbücher anschauen, dem Kind was vorlesen, nach dem Gelesen auch reflektieren, was in der Geschichte passiert ist, zum Beispiel. Einfach diese Sprachanregung durch die Eltern ist unwahrscheinlich wichtig. Aber es ist nun mal auch so heutzutage, viele Eltern sind sehr beschäftigt. Manche sind arbeiten und haben einfach gar nicht die Zeit, sich so viel mit ihrem Kind zu befassen. Dann ist es natürlich besser, man hat das Handy in der Hand, um irgendeinen Sprachinput zu bekommen. Aber klar, finde ich, die soziale Interaktion zwischen Eltern und Kindern ist eigentlich das Beste, was man da machen könnte. Aber ja, bevor ich gar keinen Input habe, ist dann das Handy oder eben der
Klar.
Laptop, das Tablet doch immer noch besser.
Wie sieht denn, muss man ja sagen, du bist ja angestellt in der Praxis, wie sieht denn so eine typische Sprechstunde, sage ich mal, von dem allerersten Kontakt aus, bis dann die, sag mal, Behandlung abgeschlossen ist mit einem Klienten?
Also im ersten Termin sind die Eltern dabei. Wenn wir jetzt mal von einem Kind ausgehen, dass ein Kind die Behandlung bekommen soll, sind die Eltern mit dabei. Es wird eine sogenannte Anamnese erhoben. Also man bespricht mit den Eltern erst einmal, wie ist die gesamte Entwicklung des Kindes gewesen. Auch vor der Geburt schon gab es irgendwelche Auffälligkeiten in der Schwangerschaft. Oder gibt es auch eine sogenannte familiäre Disposition, also dass vielleicht andere Familienmitglieder bereits logopädische Behandlungen hatten. Das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Dann wird einfach geguckt, so ja, allein aus dem Gespräch mit den Eltern schon, was könnte, ich will nicht sagen, Grund sein für die Sprachstörung oder Sprechstörung, aber was könnte mit da reinspielen? Also wenn die Eltern jetzt zum Beispiel sagen, Ja, als Baby haben wir das Saugerloch an der Flasche immer vergrößert, weil einfach das Kind nicht genügend Nahrung durch diese kleine Öffnung bekommen hat. Dann spricht das schon dafür, dass zum Beispiel die Mundmuskulatur geschwächt ist, also dass die einfach nicht gefordert worden ist in einer wichtigen Phase. Und dann hat man da schon mal so die ersten Informationen und auch weiß dann, man weiß dann schon mal so ungefähr, okay, wie werde ich die Therapie ansetzen? Und dann geht es da erstmal weiter, dass man mit dem Kind sich zusammensetzt. Es gibt da verschiedene Testverfahren, auch nachdem, was der verordnende Arzt an Auffälligkeiten aufgeschrieben hat. Man erhebt also einen kurzen Status. Wo sind überhaupt die Probleme? Sind die Probleme im Sprachverständnis? Sind die Probleme im Wortschatz? Sind die Probleme in der Artikulation? Also auch da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und wenn man dann ein Bild sich davon gemacht hat, was mit dem Kind erarbeitet werden muss, entwirft man einen Behandlungsplan und man überlegt dann, okay, jetzt mal angenommen, wir haben ein Kind gerade beschrieben, die Eltern haben das Saugerloch an der Flasche vergrößert, und es kann einige Laute nicht richtig sprechen. Man sieht, das Kind läuft die ganze Zeit mit offenem Mund durch die Gegend, also dass gar kein Mundschluss gegeben ist, alles Indizien dafür, dass einfach die Muskulatur im Mundbereich zu schwach ist, dann würde man sehr viel im Bereich der Kräftigung der Mundmuskulatur mit sogenannten Mundmotorikübungen anfangen. Man würde auch einen kleinen, ich nenne es mal Hörtest mit dem Kind machen, einfach um abzuklären, kann denn das Kind überhaupt die einzelnen Laute voneinander unterscheiden? Also es geht ja bei einem Hörtest beim HNO-Arzt mehr darum, kann das Kind überhaupt hören? Und wir prüfen dann aber, wie verarbeitet das Kind das denn überhaupt? Weil wenn ein Kind zwei Laute voneinander nicht unterscheiden kann, dann kann ich auch nicht erwarten, dass es diese Laute korrekt bildet. Weil man muss sich das so vorstellen, man lernt eine fremde Sprache und hat dabei Kopfhörer auf. Und wenn ich nicht wirklich höre, was die Person mir sagen möchte oder wie die Laute, wie die Worte klingen, dann kann ich sie auch nicht korrekt nachsprechen. Und erst wenn das abgeklärt ist, dass das Kind tatsächlich die Laute voneinander unterscheiden kann, geht man an die Arbeit und arbeitet den Laut mit dem Kind erst einmal isoliert. Dann als nächstes, wenn man merkt, der Laut isoliert kann gut gebildet werden, übt man mit dem Kind auf Silbenebene. Dann wird weitergearbeitet auf der Wortebene. Hier gibt es Unterschiede, dann, dass man erst einmal am Wortanfang den Laut erarbeitet, dann am Wortende und für das Kind am schwierigsten in der Wortmitte. Dann kommt die sogenannte Satzebene. Das heißt einfach, es wird ein Satz genommen, der vom Inhalt nahezu immer gleich bleibt, sodass das Kind sich allein auf die Artikulation konzentrieren muss nur. Und wenn diese Satzebene auch abgeschlossen ist, dann kommt so allmählich der Transfer in die Spontansprache. Kann bei einigen Kindern, je nachdem, wie viele Laute gestört sind, wenn es zum Beispiel nur ein Laut ist, ist das manchmal innerhalb von 10 Wochen behoben. Ich habe aber auch schon Patienten gehabt, die hatten Probleme mit 3, 4, 5 Lauten. Die waren dann aber auch mehrere Jahre in der logopädischen Behandlung.
Ach krass, okay, weil das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, wie lange so eine Behandlung dauert. Aber dass das mehrere Jahre, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Also kommt jetzt nicht so oft vor und es sind in der Regel auch dann von den Krankenkassen vorgeschriebene Pausen dazwischen zu machen. Von, wenn mich alles täuscht, sind das 3 Monate, wo man dann mal eine Pause machen muss, nach einer gewissen Stundenanzahl. Aber ja, wenn es wirklich sehr stark ausgeprägte Sprech- oder Sprachstörungen sind, möchte ja auch, dass das Kind mit Schuleintritt über alle Laute verfügt, die Laute richtig sprechen kann. Denn es geht ja auch darum, Lesen und Schreiben zu lernen. Und auch das erfordert, dass man die Laute korrekt aussprechen kann.
Und du hast jetzt schon gerade in einem Satz auch schon halb so die Antwort auf meine nächste Frage gesagt. Ich wollte nämlich wissen, das interessiert mich, ist es denn so, dass Logopädie, dass deine Klienten, dass das alles GKV, also gesetzlich krankenversicherten Leistungen sind, beziehungsweise halt für Privatpatienten dann Privatleistungen, oder ist es komplett eine Privatleistung, auch für GKV-Versicherte?
Nein, also wir sind ganz normal wie auch andere therapeutische Berufe, also Krankenkassen unabhängig, sage ich jetzt mal, die gesetzlichen Krankenversicherungen, versicherten Patienten kommen zu uns und die privaten auch. Und bei den unter 18-Jährigen ist es natürlich so, dass die Krankenkasse die Kosten komplett übernimmt
Okay.
und bei über 18-Jährigen müssen die einen Anteil der Behandlung von 10% tragen.
Auch zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie, wie du vorhin auch gesagt hast, man hat den Unfall zum Beispiel und man liegt im Krankenhaus, auch dann muss man selbst einen Anteil bezahlen?
Jein, im Krankenhaus ist es wieder ein bisschen was anderes, weil das ist Teil der krankenhäuslichen Versorgung.
Ah,
Aber
okay.
ich sage jetzt mal, jemand, der einen Schlaganfall hat und auch wieder zu Hause ist, müsste normalerweise einen Anteil bezahlen. Es sei denn, das kennt ja vielleicht der eine oder andere, man hat eine so hohe Belastung durch medizinische Versorgung, dass man sich von der Krankenkasse, von der Zuzahlung befreien lassen kann.
Ah, okay.
Genau.
Okay. Ich habe mir nebenbei aufgeschrieben, ich hoffe, ich habe vorhin gut aufgepasst. Du hast die Bereiche Stimmbeschwerden, Sprechbeschwerden, Sprach- und Schluckbeschwerden. Das war richtig, oder?
Genau, ja.
Dann lass uns doch einfach nochmal zu diesen vier Bereichen einfach nochmal ein kurzes Beispiel. Also sprich, was für eine Art von Klient kommt zu dir und wie versuchst du diese Beschwerde zu lösen? Also fangen wir doch einfach mal mit den Stimmbeschwerden an. Welche Art von Klient kommt da zu dir?
Bei den Stimmbeschwerden muss ich leider passen, weil das ist das einzige Feld, das ich nicht behandle.
Okay, dann ist überhaupt nicht schlimm. Wir tun so, als ob wir die Frage nie gestellt hätten.
Sehr gut.
Gehen wir doch einfach mal zum Sprechen über.
Genau, also da ist es in der Regel, oder da sind es überwiegend die Kinder, die eben Einzellaute noch nicht können. Man kennt das klassische Lispeln zum Beispiel. Es geht aber dann auch verschiedenste Laute. Also eigentlich im Prinzip kann jeder Konsonant fehlgebildet werden. Wir haben im Mund verschiedene Artikulationszonen. Und da gibt es Ersetzungsprozesse, dass zum Beispiel, das kennt man auch vielleicht oder der eine oder andere kennt es, das K durch das T ersetzt wird. Das ist einfach ein, ja, sag mal, ein Problem durch eine muskuläre Disbalance in der Regel, wie gesagt, die von erwähnte Hörproblematik ausgeschlossen werden kann. Oder dass das R nicht richtig funktioniert und dann durch ein H, also durch ein H oder durch ein L ersetzt wird. Das SCH wird auch ist für viele Kinder sehr schwieriger Laut. Genau, und dann würde ich das, wie ich das vorhin beschrieben habe, so erarbeiten. Erstmal den Laut an sich, dann eben die Silbenebene, Wortebene, Satzebene und dann den Transfer in die Spontansprache. Genau. Was es bei den Erwachsenen gibt bei Sprechstörungen, ist die sogenannte Dysarthrie. Das ist eine Erkrankung, die durch, ja, wie soll ich das sagen, das Nervensystem ist im Prinzip erkrankt und es fällt den Leuten schwer, klar zu artikulieren, einfach gar nicht wegen der Muskulatur oder sonst irgendetwas, sondern einfach wirklich die Hirnnerven oder auch die Nerven, die Gesichtsmuskulatur, man nennt es innervieren, streiken. Und dann versucht man erstmal an den Nerv heranzukommen und den ein bisschen zu reizen, ihn sozusagen zu wecken. Das kann man über thermische Stimulation, also Eis oder Wärme machen. Manchmal auch ein bisschen mit, ich sage jetzt mal, Strom, das klingt fies. Es sind natürlich nur ganz leichte Reize, die da gesetzt werden. Aber man macht halt alles, um den Nerv sozusagen wachzurütteln, dass er wieder seine Arbeit verrichtet.
Okay.
Oder eben nach dem Schlaganfall, dass es den Leuten schwerfällt zu artikulieren. Auch das wäre ein Bereich aus der Sprechstörung, ja.
Kommen wir zu den Sprachbeschwerden.
Bei den Sprachstörungen, also ist auch der Klassiker, ist die sogenannte Aphasie, auch nach einem Schlaganfall. Die Leute wollen was erzählen, sie können auch ganz klar artikulieren, aber sie verwenden, ohne dass sie es merken, falsche Begriffe. Ich hatte mal eine Patientin, die war Mitte 40, eine Sekretärin, also auch jemand, der ja in einem Sprechberuf auch gearbeitet hat. Und die hat sich ganz schwer getan mit zum Beispiel der, die, das und ja, hat das durcheinander geschmissen und hat es aber auch gar nicht gemerkt, hat die Personalpronomen verwechselt. Manchmal hat sie dann so kurz innegehalten nach dem Erzählen, hat dann mich immer angeguckt, was habe ich gerade gesagt? Und dann habe ich ihr das wiederholt, dann hat sie gesagt, nee, das war aber nicht richtig, das habe ich falsch gesagt. Und dann hat sie überlegt, oder ich habe mit ihr gemeinsam überlegt, genau, also die hat einfach in der Sprechplanung bezüglich der Artikel und der Personalpronomen Probleme gehabt. Das ist so ein klassischer Fall für eine Sprachstörung, einfach diese Sprechplanung, genau.
Okay. Und dann haben wir noch zu guter Letzt die Schluckbeschwerden.
Genau, die Schluckbeschwerden, Das ist auch nach einem Schlaganfall sehr häufig oder eben auch eben bei einem Schädelhirntrauma, dass einfach die Nerven, die im Gehirn für das Schluckzentrum zuständig sind, versagen, sag ich jetzt mal ganz böse. Sie haben ihren Job nicht oder machen ihren Job nicht mehr richtig und dann wird halt daran gearbeitet, die Muskulatur insofern wieder zu trainieren, dieses Schluckproblem zu lösen, also anderweitig einfach zu lösen. Da gibt es verschiedene kompensatorische Mechanismen, die man mit dem Patienten erarbeitet. Und um einfach wieder dem Patienten die Möglichkeit zu geben, ja, möglichst normal essen und trinken zu können. Bei manchen Patienten, das eine hatte ich vorhin angesprochen, muss man leider dann irgendwann sagen, es wird nicht besser und man legt diese Pack. Es gibt aber auch Patienten, da sagt man, okay, die müssen einfach nur auf bestimmte Konsistenzen verzichten. Die dürfen dann vielleicht keine krümeligen Sachen mehr essen. Also die sollten auf Hackfleisch verzichten, die sollten auf, was fällt mir noch ein? Ja, auf
Sowas ist auch,
Zwiebacken.
spielt auch eine Rolle.
Ja, also einfach weil das Nervensystem es nicht mehr richtig erfasst,
Ja.
dass die Nahrung nicht ein Kloß ist, sondern da
Ach
sind
so.
verschiedenste kleine Bestandteile und das wird nicht wahrgenommen zum Teil. Die Sachen bleiben im Mund, verbleiben da im Mund, rutschen vielleicht nach und nach in den Hals runter und schlimmstenfalls dann natürlich in die Luftröhre, wo jetzt gar nicht unbedingt das Verschlucken das Problem ist, denn auch das haben wir oft bei Patienten mit einem Schlaganfall. Dieser Schutzmechanismus, dass wenn man sich verschluckt, man husten muss, der ist nicht mehr gegeben. Das heißt, die Nahrung rutscht bei diesen Patienten unbemerkt in die Luftröhre nach unten, setzt sich dann in der Lunge fest und kann unter Umständen zu einer Lungenentzündung führen. Und Schlaganfall ist einfach in der Regel ein Thema bei gerade älteren Leuten. Und ich sage mal immer so, ich glaube, keiner braucht eine Lungenentzündung. Generell braucht keiner eine Lungenentzündung, aber schon gar nicht, wenn ich durch einen Schlaganfall geschwächt bin und 70, 80 Jahre alt bin.
Na,
Also
das
das ist das Letzte,
stimmt.
was ich brauche, eine Lungenentzündung.
Ach krass, also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass Essen auch so eine große Rolle spielt. Wir hatten ja mal eine Folge mit Annika und Thomas, da haben wir uns ja über den Veganismus und die vegane Ernährung unterhalten. Und ich habe ja dann auch erzählt, dass ich ganz lange Jodtabletten für meine Schilddrüse genommen habe. Und weil ich ja Annika auch schon so viele Jahre kennen und wir es auch schon vor dem Podcast privat uns immer unterhalten haben und sie dann irgendwann mal so meinte, naja, Christoph, sie hatte auch Schilddrüsenprobleme und seitdem sie sich vegan ernährt und die Ernährung umgestellt hat, wurde das deutlich besser. Und ich bin ehrlich, ich habe nicht gewusst damals, heute weiß ich das, auch durch meine Kollegin, auch durch Sabine, die immer sehr viel erzählt, die ja auch schon bei uns im Podcast war, was für einen Einfluss doch dann die richtige Ernährung, sage ich mal, hat, beziehungsweise was es passieren kann, wenn man sich falsch ernährt. Zum damaligen Zeitpunkt habe ich das nicht gewusst und habe immer gedacht, so ja, komm. Lass sie mal reden, so ungefähr. Ja, ich nehme halt immer Tabletten, aber anscheinend ist es tatsächlich wirklich so. Ich höre das immer von mehr Leuten, die dann sagen, auch gerade wenn sie irgendwie Darmprobleme oder so haben, einfach die Ernährung komplett einmal umstellen und schon hat man viele Probleme gelöst dadurch.
Ja, wobei, also ich sag mal, bei den Themen geht es ja mehr darum, um die Nährstoffe, die den Körper positiv oder negativ beeinflussen. Bei der Problematik, die ich beschrieben habe, ist eigentlich mehr so das Thema die Konsistenz. Also, dass bestimmte Konsistenzen nicht mehr richtig geschluckt werden können. Es gibt Patienten, die müssen sich komplett ihr gesamtes Essen pürieren. Und wirklich alles. Die müssen ihr Fleisch pürieren, ihre Kartoffeln, ihr Gemüse, die müssen alles pürieren, weil sie einfach nicht mehr in der Lage sind, das zu kauen und dann zu schlucken. Es muss püriert werden, weil sie sonst einfach nicht physiologisch, also ja, wie soll ich das sagen, nicht gesundheitsschädigend abschlucken können.
Ach krass, aber klar, trotzdem, Ernährung spielt auch hier wieder eine große Rolle. Ich würde mal gerade noch mal bei dem Beispiel von einem Kind bleiben. Du hast ja gesagt, Kinder kommen oft oder sind oft Klienten von Logopäden. Gehen wir mal davon aus, weil wir wissen ja, Kinder entwickeln sich ja auch und können auch manchmal ein bisschen stur sein, etc. Es kann ja oder es kommt bestimmt auch mal vor, dass ein Kind nicht spricht und dass dann die Eltern sagen, ja, das gibt sich schon wieder. Wann Ist denn der richtige Zeitpunkt zu merken, beziehungsweise zu sagen, halt, hier stimmt was nicht, wir müssen Hilfe suchen, beziehungsweise wann ist es zu spät, wenn man Hilfe aufsucht?
Puh, das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten. Also, ich sag mal so, schon im Babyalter können Eltern aufmerksam werden oder sollten Eltern aufmerksam werden, denn es gibt bei Babys zwei sogenannte Lallphasen. Die erste, das ist, wenn die Babys anfangen, so zum ersten Mal irgendwelche Laute von sich zu geben, also zu brabbeln. Das machen die Babys einfach, weil sie merken, durch den taktilen Reiz, die Zunge, die Lippen, wenn da irgendwas passiert, da kommen Geräusche. Und das ist einfach das Taktile, was es da steuert. Die zweite Lallphase, und die ist sehr entscheidend, versuchen Babys schon zu imitieren. Sie hören, sie kriegen von ihren Eltern Input und reagieren darauf, indem sie auch Geräusche von sich geben. Und wenn diese Phase ausbleibt, da sollten Eltern schon ja, aufmerksam werden und mit dem Arzt, mit dem Kinderarzt oder auch Hals-Nasen-Ohrenarzt sprechen, um abzuklären, kann mein Kind überhaupt hören? Denn wenn diese Lallphase ausbleibt, ist das oft ein Zeichen dafür, dass das Kind eine Hörstörung hat und von außen einfach keine Geräusche wahrnimmt. Sprich, wenn nichts von außen kommt, kann ich mir nichts abgucken und werde auch selber nichts produzieren. Also das wäre zum Beispiel eine Sache. Dann ist es so, dass was die einzelnen Laute betrifft, oder anders, fangen wir anders an, ein Kind, man sagt, ein Kind hat die ersten Worte im Alter von 12 bis 18 Monaten. Das ist jetzt ja, ein Altersbereich von 6 Monaten insgesamt. Manche Kinder fangen früher an zu sprechen, andere Kinder brauchen dann doch ein bisschen länger. Zum Kindergarteneintritt. Ich weiß gar nicht, heutzutage glaube ich, die Kinder gehen schon mit 2, 2,5 in den Kindergarten. Sollten die Kinder schon ein bisschen sich mitteilen können. Das müssen keine ganzen Sätze sein, aber also irgendwie, wenn sie mal auf Toilette müssten oder sonst irgendwas, sie sollten schon so in ein, zwei Wortäußerungen sich mitteilen können. Wenn das ausbleibt, wäre es mal nicht verkehrt, einen Logopäden aufzusuchen, beziehungsweise natürlich erst einmal mit dem Kinderarzt zu sprechen. Der muss ja die Verordnung ausstellen. Es kann natürlich aber auch sein, und da sind wir dann, oder bin ich als Logopäde erst einmal machtlos, wenn zum Beispiel ein Mutismus oder ein Autismus vorliegt, dass das Kind einfach ganz anders gelagerte Probleme hat. Dass es gar nicht darum geht, allein ums Sprechen, sondern um die Interaktion mit der Umwelt. Da müsste natürlich anderes Fachpersonal ran. Da
Und
müssten dann
wohin müsste dann dieses Kind?
Therapeuten, ja. Weiß, dass es dieses sonderpädagogische Zentrum in vielen Städten gibt. Das wäre so eine Anlaufstelle, wo man sich dann Informationen holen könnte. Oder natürlich der Hals-Nasen-Ohrenarzt, der Kinderarzt, der weiß natürlich auch, an wen man sich da wenden muss.
Und ist es auch so, dass du als Logopäde nur in der Praxis bist oder haben auch, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel mal ältere Klienten nehmen, die jetzt, ja, was heißt bettlägerig sind, aber die halt einfach nicht mehr alleine zu dir kommen können, macht ihr dann auch Hausbesuche oder ist es so, dass man sagt, nee, es ist nur Praxis, jeder muss zu uns kommen?
Nein, also wir machen auch Hausbesuche. Das muss vom Arzt dann aber verordnet worden sein. Auf der Verordnung muss es auch draufstehen, dass ein Hausbesuch erforderlich ist. Ich sag mal, man kann jetzt ja nicht sagen, weil jemand bettlägerig ist, ja, hat er halt Pech gehabt, oder im Rollstuhl sitzt, ja, dann muss er zusehen, wie er hierher kommt. Das kann man, glaube ich, keinem zumuten. Das wäre grob fahrlässig. Also wir machen auch Hausbesuche. Ich gehe auch teilweise zum Beispiel auch in Kitas, selbst dass die Möglichkeit besteht, dass das Kind in der Kita betreut wird. Wenn zum Beispiel die Eltern überhaupt gar nicht die Möglichkeit haben, das Kind zum Logopäden zu bringen, einfach aufgrund von der beruflichen Situation, eine alleinerziehende Mutter oder alleinerziehender Vater, voll berufstätig, mit vielleicht 2 oder 3 Kindern, wird es schwer haben, einfach in der Nähe vielleicht einen Logopäden zu finden. Und dann ist halt das Angebot da, man geht in die Kita und behandelt das Kind dann dort. Genau, also die Möglichkeit besteht auch.
Aber ist es oder hast du da Erfolge? Weil ich stelle mir das jetzt zum Beispiel vor, wenn du jetzt da hingehst zu so einem Kind, dass es dann vielleicht auch so ein bisschen, ja, Scham oder so vor den anderen hat, da die Sachen mitzumachen, die du mit ihm machen möchtest.
Das ist einfach nur eine Sache, ich sag mal, wie man es dem Kind verkauft. Also zum einen, bin ich mit dem Kind ja auch allein in dem Augenblick. Das sind keine anderen Kinder um uns herum. Und eigentlich ist es meine Erfahrung gewesen bisher, immer die Kinder sind ein bisschen stolz darauf, dass jemand nur für sie alleine kommt, sich mit ihnen beschäftigt.
Ach, wie
Und ich
cool.
arbeite mit den Kindern sehr, sehr spielerisch. Also ich würde mal behaupten, einige Kinder merken gar nicht, dass sie eigentlich was lernen. Und dann sind die eher so, ja, finden das ganz toll, dass sie so eine Sonderposition haben, also eine Sonderrolle. Und der ist jetzt nur wegen mir hier und arbeitet mit mir oder spielt mit mir. Für die meisten Kinder ist es eigentlich eher so eine kleine Ehre, sage ich jetzt mal.
Okay. Und meine letzte Frage so tatsächlich, weil wir haben schon alles hier von meinen, was ich fragen wollte, schon so abgearbeitet. Ist es so, ich würde noch mal bei den Kindern bleiben, weil ich glaube, bei den Kindern ist es tatsächlich, was man so am meisten fragen und auch einfach sehen kann. Ist es so, dass die Kinder oder die Eltern auch so eine Art, ich sage jetzt einfach mal, Hausaufgabe bekommen, mit den Kindern zu Hause zu üben? Oder ist das nur die Übung bei euch in der Praxis?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also in der Regel ist es so, wir geben den Eltern Übungen mit, die sie mit ihren Kindern zu Hause machen sollen, ausführen sollen, einfach auch um die Inhalte der Therapie, die in den Therapiestunden stattfinden, um die zu festigen. Man muss natürlich jetzt aber berücksichtigen, wenn die Eltern aus einem anderen Land kommen und die deutsche Sprache gar nicht so gut beherrschen unbedingt, dann sagen wir eher, vielleicht besser nichts mit den Eltern üben. Die Eltern sollen in ihrer Muttersprache mit dem Kind sprechen, das ist vollkommen okay, aber sie sollen nicht versuchen, mit dem Kind in der deutschen Sprache zu üben, einfach weil die Wahrscheinlichkeit, dass da auch wieder Fehler sich einschleichen, gerade bei Kindern, die mit der Grammatik Probleme haben, ist einfach zu groß. Oder es gibt auch Laute in der deutschen Sprache, die es vielleicht in anderen Sprachen gar nicht gibt, die die Eltern auch gar nicht bilden können. Und dann kann ich von den Eltern nicht erwarten oder verlangen, dass sie das mit ihrem Kind erarbeiten und üben. Und wenn es dann natürlich jemanden gibt, ich sage jetzt mal vielleicht im Hort oder so, der sich die Zeit nehmen kann, 5 Minuten mit dem Kind zu üben, ist das schön, da freue ich mich drüber. Ansonsten ist es halt so, dass wir sagen, okay, dann ist es halt nur die Therapie. Und bei Eltern, bei denen es gar kein Problem ist, die eben, ne, auch der deutschen Sprache mächtig sind und das arbeiten können mit dem Kind, dann geben wir Übungen mit. Auch das sind, wie gesagt, spielerische Übungen. Das sind Ausmalbilder, wo bestimmte Begrifflichkeiten abgebildet sind, die mit dem Laut was zu tun haben. Oder eben, ja, kleine Spiele, wo einzelne Wörter vorkommen, die man dem Kind dann üben kann.
Gibt es denn, ich sag mal, weil ich habe ja in den letzten Folgen auch immer am Ende noch so typische Fragen gefragt. Also bei Raffaela zum Beispiel war das ja so eine typische Bewerbungsfrage, wo sie sich in 5 Jahren sieht, weil sie ja gerade so mittendrin in ihrer Karriere ist und schon so die ein oder andere Station in ihrem Leben hatte, bei Heidi Klum und Helene Fischer etc. Patrick habe ich gefragt, was er sich vom oder was wegen der Krankenhausreform, wie es da weitergeht etc. Bei dir würde ich jetzt einfach mal sagen, gibt es irgendwie Bereiche der Logopädie, so meine Abschlussfrage, die vom Staat, von den Krankenkassen irgendwie besonders gefördert werden sollten? Oder wo sollten im Bereich der Logopädie einfach Verbesserungen kommen, folgen, wie auch immer?
Also ich glaube, jeder Logopäde und jede Logopädin wird sich darüber freuen, wenn die Krankenkassen ein bisschen mehr, wie soll ich das sagen, Priorität in dieses Thema geben würden. Weil oft ist es so, die Krankenkassen weigern sich, Verordnungen zu bezahlen oder die Ärzte haben Angst, Verordnungen auszustellen, weil sie in Regress kommen. Sprich, sie müssten die Kosten übernehmen, weil die Krankenkassen das nicht einsehen.
Das Thema kenne ich von mir, von der Arbeit.
Und ja, ich glaube, das ist in vielen medizinischen Dingen so oder in vielen medizinischen Bereichen. Und ich finde es einfach sehr, sehr schade, dass eine Krankenkasse sich, sag ich mal, das Recht rausnimmt, zu entscheiden, was ist ein Mensch wert, was ist seine Sprachentwicklung wert. Also ich finde, jeder Mensch sollte die Möglichkeit und die Chance haben, sich mit seinem Umfeld in Kommunikation zu treten, sich mitteilen zu können. Ja, und das möglichst ohne Hürden. Und wenn dann eine Krankenkasse sagt, ja, nee, also sorry, wir zahlen jetzt hier keine weitere Verordnung für diesen Patienten, das Kind oder der Patient aber noch massive Störungen hat, ja, dann finde ich das einfach, ist eine Chance, die man diesen Menschen nimmt und finde ich irgendwo unfair. Genau.
Ja. Kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, das ist so grundsätzlich ein Thema von nur ganz, 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 ganz vielen, die im Gesundheitswesen, ja, verändert werden müssen. Patrick hat es ja letzte Woche auch schon angesprochen mit der Krankenhausreform, was er sie so auch wünscht, etc. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das liegt nicht in unserer Hand, auch wenn wir das gerne ändern würden. Ja, wir müssen einfach, würde ich mal sagen, abwarten, was passiert auch mit der neuen Regierung im Bereich der Gesundheit.
Das stimmt, ja, richtig.
Gut, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute Abend, wir nehmen ja mal wieder Abend auf unter der Woche. Danke dir. Es war sehr interessant und ich habe es mir gemerkt. Stimmen, lass mich überlegen. Stimmen, sprechen, Sprach und, warte, 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 ich komme gleich drauf. Auf jeden Fall auch noch was mit Schluckbeschwerden. Das sind die Bereiche, mit
Genau.
denen sich ein Logopäde befasst. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt. Es war sehr interessant. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, ich freue mich. Vielen Dank, dass ich an eurem Podcast ja, teilnehmen konnte. Und ja, falls der eine oder andere sich jetzt für den Beruf interessiert, Logopäden werden immer gesucht und Logopädinnen, einfach mal googeln, zur Ausbildung sich Informationen holen und dann einfach mal versuchen.
Oder auch gerne uns im Nachgang schreiben. Das gibt es ja tatsächlich auch immer, dass HörerInnen danach schreiben und sagen, ja, mir hat das und das gefallen, ich habe dazu noch eine Frage. Ihr dürft uns gerne schreiben per E-Mail an frühstücksgeflüster@gmail.com, über unsere Instagram-Seite Frühstücksgeflüster oder aber auch per WhatsApp. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. In diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt für heute, wenn wir aufnehmen, erstmal noch einen schönen restlichen Abend. Für euch, die ihr den Podcast jetzt am Sonntag hört, einen schönen, entspannten restlichen Sonntag. Morgen einen guten Wochenstart und dann nächste Woche ist sie wieder zurück, unsere liebe Annika, mit ihrem Reisebericht aus Nepal. Ich bin sehr gespannt. Gut, ihr Lieben, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Passt aufeinander auf und einen schönen Sonntag. Tschüss!